Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Elektronik im Körper, die gehört ja schon seit langer Zeit zu den erprobten Hilfsmitteln der Medizin. 1958 etwa wurde in Stockholm der erste Herzschrittmacher implantiert. Zahlreiche andere Funktionen, etwa zur Muskel- oder zur Nervenreizung, sind mittlerweile im Einsatz. Und zunehmend beschäftigen sich Biotechnologen damit, wie etwa Sensoren und Implantate im Körper miteinander kommunizieren können. Bislang sind da Drähte das Mittel der Wahl. Doch Forscher des Fraunhofer Institutes für biomedizinische Technik in Sulzbach an der Saar haben eine drahtlose Idee für diese Art der Vernetzung im menschlichen Körper. Über iCall sprach ich mit dem Projektkoordinator Thomas Felten.
Ja, die Idee ist die, dass wir uns gedacht haben, der menschliche Körper besteht ja zum größten Teil aus Wasser, also müsste man auch Kommunikationsmethoden verwenden können, die heute schon in der Unterwasserkommunikation eingesetzt werden. Und was da eingesetzt wird, ist der Ultraschall. Und so kamen wir auf die Idee, dass wir auch im Körper mittels Ultraschall kommunizieren wollen.
Bevor wir dazu kommen, wie das genau funktionieren soll, frage ich mich eigentlich, wer oder was soll dann mit wem oder was im Körper kommunizieren?
Zunächst denken wir an Implantate, also an aktive medizinische Implantate, die man in den Körper einbringt. Und es sollen dann zwei oder sogar mehrere Implantate miteinander kommunizieren, weil mehrere Implantate irgendeine Aktion gemeinsam oder aufeinander abgestimmt durchführen sollen. Das kann zum Beispiel eine Elektrostimulation sein für verschiedene Anwendungen. Und wenn das synchron erfolgen soll, müssten die Implantate sich untereinander abstimmen und sagen, so, jetzt wird stimuliert und jetzt hören wir auch wieder auf. So als einfaches Beispiel.
Herzstück der Kommunikationsmodule, die Sie da entwickeln, das sind sogenannte mikromechanische Ultraschallwandler. CMUTs nennen Sie die. Können Sie die beschreiben?
Also diese CMUTs oder CMUTs dann mehr auf Englisch, das sind kapazitive Wandler, mikromechanisch gefertigte Wandler, wo es dann hauptsächlich zwei Methoden gibt, wie man die herstellen kann. Die möchten wir auch beide innerhalb des Projekts untersuchen, um zu sehen, welche geeigneter ist. Das sind mikromechanische Wandler, im Prinzip aus einer sehr dünnen Membran, die eine Hälfte eines Plattenkondensators darstellt. Die zweite Platte ist fix. Und wenn man zwischen den zwei Platten eine Wechselspannung anlegt, wird die schwingfähige Membran in Schwingungen versetzt und strahlt das Ultraschallsignal ab. Und diese Ultraschallwandler, die haben besondere Vorteile. Zum einen kann man sie miniaturisieren, was gerade für Implantate immer wichtig ist. Das andere ist, dass die Herstellmethoden, die mikromechanischen Methoden, ziemlich identisch sind mit den Methoden, mit denen man heute Mikroelektronik herstellt. Und auch das Material ist das gleiche. Wir fertigen die aus Silizium, so wie man auch ASICs herstellen kann. Und es ist so sehr einfach, dann später diese Ultraschallwandler mit den ASICs, also mit der Elektronik, zu kombinieren, vielleicht sogar monolithisch auf einem Chip, sodass man wieder sehr kleine Module erhält, die man einsetzen kann. Ein weiterer Vorteil, in dem Fall auch für Implantate wichtig, ist, dass diese Ultraschallwandler, diese kapazitiven, eine sehr geringe Wärmeentwicklung haben, was bei den keramischen piezoelektrischen Wandlern, die, wie sie heute eingesetzt werden, auch mit ein Problem ist. Und im Körper sind solche Temperaturerhöhungen auch überhaupt nicht erlaubt. Die sind maximal beschränkt auf 2 Grad Celsius. Ansonsten würde man gar keine Zulassung erhalten für ein Medizingerät.
Dennoch fragt man sich natürlich, warum müssen die jetzt unbedingt Ultraschall verwenden? Man kann doch eigentlich vom dicken Zeh bis zur Glatze auch mit Funk arbeiten.
Im Körper ist es gar nicht so einfach. Also außerhalb schon, da gebe ich Ihnen recht. Im Körper gibt es da auch schon Ansätze, dass man mit Funk arbeitet. Diese Pillcam, die man verschlucken kann, die nutzt auch Funksignale. Aber eigentlich werden elektromagnetische Signale im Körper sehr stark gedämpft von dem Körper selbst. Und was bei Implantaten noch erschwerend dazukommt, ist, dass die Implantate in der Regel in einem Titangehäuse gekapselt sind. Das kommt daher, dass man die Elektronik vor den Körpersäften, also vor allem vor der Feuchtigkeit, schützen muss. Und das funktioniert sehr gut mit einer hermetisch dichten Kapselung, typischerweise aus Titan. Das ist ein Metall und das würde die elektromagnetischen Signale sehr stark dämpfen. Und bei Ultraschall haben wir den Vorteil, dass der Wandler im Titangehäuse sitzt. Und dass wir durch das Titangehäuse hindurch schallen können, in beide Richtungen, also empfangen und auch senden.
Was für eine Kapazität hätte eigentlich ein solches Kommunikationssystem, wenn man mal davon ausgeht, dass im Körper vielleicht gar nicht nur zwei Komponenten miteinander kommunizieren sollten, sondern 3 oder 4? Und wie sicher vor allen Dingen ist diese Übertragung?
Also sicher in Bezug auf Störungen ist die Übertragung wahrscheinlich schon. weil wir etwas dafür tun, dass es sicher wird. Also wir rechnen mit Störungen, die schon alleine daher kommen, dass der Körper nicht homogen ist wie das Wasser im Wasserbecken, sondern hat verschiedene Gewebe, auch zum Beispiel Knochen, und da können Reflexionen auftreten. Das heißt, Signale, die man aussendet, die gehen teilweise direkt zum Empfänger und teilweise werden die noch mehrfach reflektiert und kommen zeitverzögert an. Und genau dagegen tun wir etwas. Und zwar verwenden wir nicht eine einzige Trägerfrequenz, sondern wir sweepen die Frequenz durch. Der Datenübertragung bei Delfinen abgeschaut. Die singen ja auch, aus gutem Grund. Und genau das machen wir auch. Wir fahren so einen Frequenzsweep durch. Das heißt, nach verschiedenen Zeiten hat der Carrier eine verschiedene Frequenz. Und wenn die Signale ankommen, muss man nur gucken, welche Frequenz haben die Signale. Und dann kann man sie zeitmäßig ins richtige Kästchen, sage ich mal, einordnen und kann alle Signale überlagern, die gleiche Frequenz hatten, denn die wurden auch zur gleichen Zeit weggeschickt. Und so machen diese Störungen durch Zeitverzögerung, durch Reflexionen überhaupt nichts aus. Alle Signale, die man später einfängt, tragen nur dazu bei, dass das Empfangssignal nur noch größer wird.
Hört sich aber danach an, dass man dann nicht nur diese C-Moods braucht, sondern auch eine Elektronik, die relativ kompliziert dann eben halt tatsächlich die Signalabbearbeitung macht, damit die Übertragung sicher ist.
Das stimmt, richtig. Also wir entwickeln auch spezielle ASICs zum Ansteuern dieser C-Moods und haben auch in unserem Fall sogar zwei Mikrocontroller mit an Bord für die Auswertung der Signale. Das ist alles im Implantat untergebracht. Also wir funken nichts nach außen und machen die Datenverarbeitung außerhalb des Körpers, sondern das passiert alles vor Ort. Und das ist auch schon im Prinzip etabliert für die Unterwasserkommunikation. Einer der Projektpartner hat genau solche Systeme schon am Start. Und hier wird es optimiert im Rahmen des iCall-Projekts für die Implantatkommunikation.
Nun ist Ultraschall nicht so weit verbreitet wie Funk, sprich es gibt auch nicht so viele Ultraschallstörquellen, aber geht man zum Beispiel zum Augenoptiker, da gibt es das Ultraschallbad, oder geht man zum Arzt, da gibt es eben halt die Ultraschalluntersuchung, zum Beispiel von inneren Organen. Ist die Übertragung gegen solche Störungen gefeit?
Also gegen Manipulationen, nenne ich es jetzt mal, ist er auf jeden Fall gefeit, denn Ultraschall wird zwar im Körper gut übertragen, aber wenn Sie vom Körper nach draußen an die Luft Ultraschall übertragen möchten oder auch umgekehrt, und dann haben Sie sehr große Reflexionen und können fast nichts übertragen. Deshalb müssen Sie auch beim Arzt bei der Ultraschalluntersuchung ein Gel einsetzen, um überhaupt den Wandler, der sich außerhalb in der Luft befindet, richtig ans Körpergewebe anzukoppeln. Das heißt, wenn einer versucht, per Ultraschall die Implantate zu manipulieren, dann müsste er schon mit seinem Sender direkt auf die Haut und noch ein Koppelmedium wie so ein Gel dazwischen haben, damit er überhaupt Ultraschall in den Körper hineinkriegt. Wenn Sie jetzt an die Ultraschalluntersuchung denken, dann machen Sie ja genau das, dass Sie Ultraschall in den Körper einbringen. Wie sehr das stört, das werden wir im Projekt untersuchen. Wir haben auch an unserem Institut herkömmliche Ultraschallsysteme für diesen diagnostischen Ultraschall. Das werden wir untersuchen. Ich gehe aber davon aus, dass es für die praktische Anwendung nicht wirklich störend ist, denn die Anwendungen, die wir adressieren, sind eigentlich keine lebenserhaltenden Funktionen, sodass es nicht wirklich stört, wenn das System jetzt mal für eine gewisse Zeit zwar kommunizieren möchte, aber merkt, die Signale, die sind nicht so, wie sie sein sollen. Die werden nochmal geschickt und nochmal geschickt und nochmal. Und wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, dann kommen wieder korrekte Signale und das System arbeitet wie gehabt. Also ich sehe da kein wirkliches Problem für die praktische Anwendung.
Geben Sie noch ein paar Beispiele, wo das konkret dann eingesetzt werden könnte?
Das soll zunächst eine Plattform sein, die wir entwickeln. Aber natürlich haben wir auch schon Anwendungsfälle im Hinterkopf. Sonst bräuchte man die Entwicklung ja nicht durchzuführen. Also wir denken, wie gesagt, an Implantate und Erkrankungen, wo man solche Implantate, verteilte Implantate einsetzen könnte, ist zum Beispiel die Skoliose, eine Wirbelsäulenverkrümmung, die vor allem bei jungen Mädchen auftritt. Und ein Therapieansatz sieht vor, dass man in diesem Fall verschiedene Muskelgruppen an verschiedenen Orten im Rücken per Elektrostimulation so stimuliert, dass die Muskeln kontrahieren und dabei die Wirbelsäule wieder etwas gerade ziehen. Und die Muskeln auf der Gegenseite, die sollen dann natürlich nicht dagegen wirken. Die könnte man auch durch Elektrostimulation mit anderen Stimulatoren entspannen, sodass sie nicht dagegen wirken. Und dann müssten sich die Implantate untereinander abstimmen. Und es hätte den Vorteil, dass man in dem Fall, wenn man drahtlos kommuniziert, keine Kabel ziehen müsste von einem Implantat zum anderen. Vor allem, das sind in der Regel junge Mädchen, die auch wachsen. Und wenn das System irgendwann wieder explantiert werden sollte Und dann wäre es nicht sehr günstig, wenn man da viele Kabel im Körper verlegt hat. Besser wäre es, man hätte sehr kleine Implantate, die man lokal einsetzt und dann auch wieder einzeln entnehmen kann.
Das war Thomas Felten vom Fraunhofer Institut für biomedizinische Technik in Sulzbach an der Saar über Ultraschallkommunikation für medizinische Implantate.